Herzlich willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen darüber, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können und was es nachhaltig dazu braucht, um Wachstum und ein neues Bewusstsein zu schaffen. Wir nennen es Conscious Growth. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute zusammensitze mit Markus Riedl. Uns verbindet viele Jahre Wegstrecke schon gemeinsam,
ja.
Mal mehr, mal weniger. Markus Riedl ist in der zweiten Generation von Riedl Immobilien jetzt am Ruder. Er ist Geschäftsführer, Mehrheitsgesellschafter und führt dieses Unternehmen in die neue Generation. Herzlich willkommen, Markus Riedl. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, Peter, für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und freue mich.
Sehr schön. Du, Markus, wir tauchen gleich ein. Wir wollen ja heute mit dem Mythos auch gemeinsam ein bisschen aufräumen. Es gibt ja diesen Satz, der sich irgendwie seit Jahrhunderten hält und der heißt: Die erste Generation baut auf, die zweite verwaltet, die dritte verspielt alles. Jetzt herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, du bist bereits die zweite Generation. Ist es so, dass du nur noch verwaltest? Und erzähl doch mal von dir, wie du dazu gekommen bist, eigentlich in euer Unternehmen mit einzusteigen.
Ja, danke. Das ist natürlich eine spannende Frage. Also ich glaube, nur verwalten ist es nicht, aber ja, so eine gewisse Heritage geht natürlich mit einer zweiten Generation irgendwie immer einher. Aber vielleicht ein bisschen zu meinem Werdegang. Ich bin in München geboren, bin auch hier aufgewachsen, war dann hier auf dem Gymnasium und bin dann an die European Business School gegangen in Österreich-Winkel. Und das war eine super Zeit, eine super Uni. Und da gab es zwei Wahlpflichtfächer, die man im Hauptstudium dann wählen musste. Das eine war Immobilienökonomie, das andere war Finance und Banking für mich. Und Finance und Banking war so die ausgezeichnete Wahlpflichtfach, was man da wählen konnte. Das musste man quasi machen, wenn man auch was auf sich hielt. Also habe ich das gemacht. Dann musste ich ein zweites wählen und irgendwie lag Immobilien nahe durch die elterliche Firma. Und dann habe ich also Immobilienökonomie als zweites Fach dort gemacht. Mhm. Und danach wollte ich eigentlich promovieren, hatte auch schon meinen Promotionsplatz bei dem Professor Schulte, damals relativ bekannt in der Immobilienwirtschaft. Dann gab es ein Probeinterview, wo wir quasi als Studenten üben sollten, uns bei Unternehmen vorzustellen. Und eins dieser Probeinterviews, was ich mir da ausgesucht hatte, war bei Morgan Stanley. Und dann habe ich dieses Gespräch dort mit dem geführt und bin zum Glück relativ entspannt in die Sache reingegangen, weil ich dachte, es ist ja nur ein Testgespräch, also kein echtes. Und nach dem Gespräch hat er mir gesagt, Mensch, du, das war ein gutes Gespräch. Wir würden dich direkt nach London einladen. Kannst eine Runde bei uns überspringen. Hast du nicht Lust, das zu machen? Dann habe ich gesagt, ja, also das mache ich schon. Den Business-Class-Flug nach London, den leiste ich mir. Und dann wird man da hingefahren und da gibt's irgendwie ein tolles Event drumherum. Und dann muss man natürlich da so ein paar Tests machen und bin auch da relativ locker hingegangen, weil ich wusste, ich gehe promovieren. Mhm. Und zu meiner großen Überraschung haben die mir am Ende dann nach diesen Gesprächen eine Zusage gegeben. Und dann hatte ich irgendwie die zwei Angebote nebeneinander liegen. Einmal Promotion, einmal Morgan Stanley und habe mich damals wirklich zum Glück für Morgan Stanley entschieden. Das waren dann zwei der lehrreichsten, aber auch anstrengendsten Jahre, die ich je hatte. Mhm. Also ich habe da sicher mehr gelernt als in der ganzen Zeit im Studium, was die einem in 3 Monaten in einer eigenen Akademie dabei gebracht haben, war sehr beeindruckend. Mhm. Das habe ich 2 Jahre gemacht. Das war aber so anstrengend, dass es mir leider ein bisschen auf die Gesundheit geschlagen hat. Da habe ich irgendwie eine schwere Lungenentzündung bekommen. Und dann habe ich festgestellt, das ist es wahrscheinlich nicht auf Dauer. Und zur gleichen Zeit hatte mein Vater mich gefragt, ob ich ihm nicht ein bisschen aushelfen könnte, weil meine Mutter weniger arbeiten wollte. Und dann habe ich gedacht, naja, dann schreibe ich also mal eine Bewerbung an meinen Vater quasi. Und der hat dann gesagt, ja komm, lass uns das machen. Und dann bin ich in die Firma rein. Damals waren wir, ich glaube, 9 Leute, meine beiden Cousins, der Max Riedl und der Ralf Heidemann waren schon da. Mhm. Und ich bin dann, ich glaube, die Personalnummer 10 oder 11 oder so, bin ich mit in die Firma rein und hat mir dann großen Spaß gemacht. Und dann kam es relativ früh dazu, hat natürlich mein Vater, mein Cousin, der Max und der Ralf haben mir gezeigt, wie man Immobilien fotografiert und wie man Grundrisse beauftragt und wie man Texte schreibt. Aber irgendwie hat mich immer das ein bisschen mehr gekitzelt, rauszufinden, mit was können wir uns denn von unseren Wettbewerbern abheben? Wie schaffen wir es, dass die Leute zu uns kommen? Mhm. Und was differenziert eigentlich die Firma Riedel Immobilien damals, was meine Eltern gemacht haben und meine Cousins, was differenziert uns eigentlich von den anderen Wettbewerbern? Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Marketing, dann habe ich, glaube ich, 6 Monate quasi nachdem ich eingestiegen bin, haben wir den ersten Brand Relaunch gemacht. So ein Mini, wir haben irgendwie das Brand ein bisschen umgestellt, haben eine einheitliche Farbe gehabt, dann einheitliche Schriften und sowas. Und das haben wir dann weiter aufgebaut, bis, glaube ich, wir uns über den Weg gelaufen sind 2016, 2017. Und da war wieder so ein Schritt gekommen, wo man merkte, meine Eltern würden gerne weniger arbeiten und die ziehen sich ein bisschen zurück. Und wir als nächste Generation sind schon sehr aktiv, sind aber natürlich noch nicht so sichtbar und die Firma trägt noch nicht unsere Kultur, sondern ist schon noch eben sehr die Firma von meinen Eltern. Mhm. Und was mich damals immer schon umgetrieben hat, war, was ist es eigentlich, was meine Eltern anders gemacht haben als die anderen Marktteilnehmer, wie gesagt, was uns differenziert hat. Und das war nicht so leicht, da den Finger drauf zu legen. Und ich glaube, das hatte sehr viel damit zu tun, dass die sich mehr für die Menschen interessiert haben als nur für die Gebäude. Und dieses Thema hat mich dann sehr beschäftigt und dann haben wir uns kennengelernt und haben sehr schnell über das Thema Werte gesprochen und das hat bei mir stark verhaftet, weil ich gesagt habe, irgendwie müssen wir ja das, was meine Eltern gemacht haben, was man
intuitiv,
nicht so leicht...
Intuitiv richtig gemacht, ja.
Genau, müssen wir das ja, skalierbar wäre wahrscheinlich das aktuell richtige Wort dafür, machen und müssen es irgendwie für eine größere Menge an Menschen, an Kollegen bei uns verständlich, erlebbar und dann auch umsetzbar machen. Mhm. Und das haben wir dann, glaube ich, 2017, 2018 in diesem sehr aufwendigen Prozess mit meinen Eltern, mit meinen Cousins gemacht, wo es auch ja durchaus Reibungen gab und wir wirklich definieren mussten, für was steht denn die Firma? Und für was steht sie nicht? Und das war wirklich, fand ich, ein toller Prozess. Der hat sehr viel Energie freigesetzt, weil er Klarheit gebracht hat und eine Richtung kanalisiert hat. Und ja, das haben wir dann ja 2018 ins Leben gebracht mit dem letzten Markenrelaunch. Und von den Ergebnissen haben wir jetzt ja fast 10 Jahre, 8 Jahre sehr stark profitiert und haben, glaube ich, eine gemeinsame Haltung in der Firma und auch ein umgesetztes Marketing, was sehr konsistent nach außen funktioniert, haben eine tolle Marke. Und das hat mir jetzt 8 Jahre lang einen großen Spaß gemacht, dass wir das mit Leben füllen können. Und was mich dabei immer irgendwie am meisten begeistert ist, wenn ich heute einen Mitarbeiter bei uns frage, warum bist du denn bei uns? Dann kommt fast immer wegen den Werten. Und das ist doch interessant. Es geht nicht um die Bezahlung oder es geht auch nicht um schöne Immobilien, sondern es geht um die Werte. Und das fand ich immer toll und das ist für mich ein Zeichen, dass das auch im Unternehmen verhaftet ist und nicht nur ein Zettel an der Wand.
Wow, toll. Jetzt sind wir bereits durch die letzten 43 Jahre, könnte man sagen, galoppiert. Ja. Ich würde gerne nochmal zurück, weil ich habe mich gefragt, war das dir immer klar, dass du ins eigene Unternehmen willst oder war das vielleicht einfach so ein, ich sag mal, ein Wunsch, der noch gar nicht so klar war, als du jung warst und in der App studiert hast und unterwegs warst auf der Welt. Du warst ja unterwegs.
Ja, genau. Also ich würde nicht sagen, dass das von vornherein klar war. Ich glaube, dass das vielen Leuten oder vielen Kindern von Unternehmern nicht sofort klar ist, dass sie da reingehen wollen. Aber ich denke, man kriegt natürlich so ein bisschen mit der Muttermilch und natürlich auch am Abendessenstisch und beim Mittagessen kriegst du die Gespräche der Eltern mit. Und wenn du über ein Thema schon relativ viel weißt und das dir jetzt nicht ganz fremd ist, dann weckt das natürlich auch Interesse. Und wenn du das so früh mitkriegst, hast du natürlich ein größeres Wissen schon über ein Thema und einfach einen Hintergrund dazu, dass sich das, finde ich, immer natürlich ergibt bis zum gewissen Grad. Wie damals diese Entscheidung war, naja, was mache ich denn als zweites Wahlpflichtfach? Naja, Immobilienökonomie, da habe ich einfach schon so ein bisschen Grundinteresse und ein Grund-Know-how. Zu diesem Wahlpflichtfach gehörten dann auch 2 Aufenthalte im Ausland und da durfte ich mir aussuchen, wo wir hingehen, wo man hingeht. Und ich bin ein Semester an die University of Technology mit einem Masterstudiengang für Immobilienökonomie gegangen, was super spannend war. Wir haben natürlich nur gelernt in der Zeit, klar, ne? Also in Australien, Sydney, wir mussten den ganzen Tag lernen, das war sehr hart. Es war auch Zeit
für 0, surfen, ich verstehe
auch,
schon.
Es war auch Zeit für interkulturellen Austausch.
Ja, sehr schön.
Und danach war ich noch ein Semester in Hongkong an der Hong Kong University of Technology, was extrem spannend war. Da gab es einen Professor McKinnell, mit dem habe ich eine Asian City Tour gemacht. Das war wahrscheinlich so in der Universität das Spannendste, was wir machen durften. Wir sind durch alle asiatischen Großstädte gereist und haben uns dort mit den führenden Projektentwicklern getroffen und haben uns die größten Projektentwicklungen angeschaut, die die umsetzen durften. Mhm. Und wir haben von denen gehört, was funktioniert da gut, was funktioniert da nicht so gut. Und da geht's ja technisch sehr viel weiter, als wir das hier momentan machen. Also da ging's immer um Land Reclamation, also Land wurde gewonnen, überhaupt erst vom Meer, um darauf dann einen Skyscraper zu bauen, der vielleicht auch noch bei dem Erdbeben stehen bleibt. Also das waren schon technisch sehr anspruchsvolle Gebäude und Projekte in wahnsinnig dynamischen Märkten. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. So, und dann, da habe ich, glaube ich, viel mitgenommen. Und dann war eben nochmal zwei Semester an der EBS in Österreich-Winkel. Habe damals meine Diplomarbeit dann über den deutschen Real Estate Investment Trust geschrieben. Die sind in Deutschland ja nie so richtig groß angekommen. In Amerika ist das ein sehr viel größeres Investmentvehikel. Und ja, und danach kam die Zeit bei Morgan Stanley.
Was hast du denn bei Morgan Stanley gelernt? Was würdest du sagen, was sind die drei größten, wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit?
Excel? Nein, aber Spaß beiseite. Also das war natürlich das, was die uns wahnsinnig gut beigebracht haben, ist, sag ich mal, Financial Modeling, wie man mit Excel einfach größere, komplexere Aufgaben wie so große Projektentwicklungen in Zahlen fassen kann und analysieren kann, was mir schon heute bei der Geschäftsführung des Unternehmens sehr hilft, weil ich natürlich Umsätze mit Excel gut analysieren kann. Ich kann Bewertungsverfahren gut bauen. Das war auch eine der ersten Sachen, die ich da mitgebracht habe. Das ist jetzt on a side note, das ist ein Spaß, aber trotzdem, es war ein Skill, der schon sehr viel gebracht hat. Lustigerweise hatte Morgan Stanley damals, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber den Spruch oder ja die Vision, think like an owner. Das war deren quasi Credo und denen ging es immer darum, dass jeder seine Entscheidungen so treffen sollte, als würde ihm die ganze Firma gehören, was ich sehr cool fand. Ich würde sagen, das habe ich mitgenommen, zu sagen, es hilft, wenn die Menschen für das Unternehmen denken und nicht für sich. So, und das haben die gut, ganz gut hingekriegt da. Ansonsten war das natürlich eine wahnsinnig bewegte Zeit. Ich habe da 2007 angefangen. Da ging die Subprime-Krise gerade in den USA los. Mein erster Tag war der Tag, wo in Amerika ein damals sogar Morgan Stanley-Trader in die Börse reingelaufen ist mit einem großen, fetten T-Shirt, I'm short your house. Also ich wette auf den Preisverfall deines Hauses. Was ein Riesenskandal war, aber genauso ist es gekommen. Die Subprime-Krise ist geplatzt. Und ab dem Moment ging eigentlich nur noch alles bergab, die zwei Jahre, die ich da gearbeitet habe. War aber wahnsinnig spannend, weil ich damit in alle Themen sehr weit reingelassen wurde, weil alle hatten alle Hände voll zu tun, zu retten, was zu retten ist. Und in der Zeit ist man dann auch als Analyst nicht nur zum Kopieren da, sondern wird schon für die größeren Brände auch eingesetzt. Und ja, so dieses Verantwortung übernehmen, reinspringen und machen. Und auch wenn du noch nicht weißt, wie du es lösen sollst, machen und umsetzen. Ja, das ist, glaube ich, das ist das Zweite, was ich da mitgenommen habe.
Du hast gerade auch erzählt, dass es dort eine Akademie gab, 3 Monate Ausbildung. Ist Morgan Stanley deshalb so ein Brand, weil sie einfach sehr viel in die Skills und am Schluss letzten Endes auch in die Menschen investieren?
Ja, ich glaube, da gibt's noch eine lustige Anekdote. Also diese Akademie ist in London, in Canary Wharf, haben die dafür einen eigenen Gebäudeteil in ihrem Headquarter. Und da kommen dann, die nehmen jedes Jahr, ich glaube, 250 Analysten, sind so ein Jahrgang weltweit. Die kommen dann alle dorthin und werden dort trainiert. Und das Interessante war, ich saß dann da in den Reihen und links und rechts von mir saß jemand, Und dann gab es so die ersten Aufgaben. Dann habe ich den links von mir gefragt, was er eigentlich so gemacht hatte. Und meinte, ah, I'm a rocket scientist. Und ich sagte, oh, okay. Dann habe ich rechts rüber geschaut und er meinte, ja, ich bin Atomwissenschaftler. Als Bachelorstudiengang habe ich gesagt, na gut, also im Kopf rechnen werden die schneller sein als ich. Da werde ich ein bisschen aufpassen müssen. Ja. Und das war natürlich dann auch so. Ne? Also die hatten von Business und Management keine Ahnung. Die waren aber natürlich ziemlich clever und ziemlich gut im Kopf. Und die, was die, glaube ich, ganz stark gemacht haben, da ist, they hire for talent and then they train for skill. Mhm. Und das ist, was der vorher konnte, hat keine Rolle gespielt. Die haben den in 3 Monaten, haben die alles beigebracht, was du danach brauchtest. Und dann hatten sie sehr talentierte, sehr schlaue Leute, die das BWL-Wissen innerhalb von kürzester Zeit bekommen haben. Ja, das war irrsinnig. Die hatten irrsinnig gute Trainer. Jeden Montag gab es eine Prüfung. Eine Woche Montagprüfung. Nächste Woche Montagprüfung. Damit haben die verhindert, dass wir die Wochenenden in London zu sehr genossen haben. Und das war sehr streng und sehr taktvoll, aber unglaublich lehrreich.
Glaubst du, dass damals schon irgendwie für die Diversity eine große Rolle gespielt hat? Ich meine, es klingt ja so. Ich meine, du hast ein Team, was sehr vielfältig ist.
Ja, absolut. Also das hat sicher eine große Rolle gespielt. Da waren natürlich auch alle möglichen Leute aus aller Herren Länder, die dann da zusammengekommen sind. Mhm. Und klar, so Teams, je interkultureller sie in dem Fall natürlich bei einer globalen Firma sind, umso mehr Blickwinkel bringen die da auch mit rein. Mhm. Und das hat schon hervorragend funktioniert. Also da war schon, und das lustigerweise haben die das auch geschafft, was uns, glaube ich, auch ganz gut gelingt auf Basis dieser Werte. Die haben eine extrem gute Community dort zusammengeschnitten, die gut harmoniert hat und wo die Leute gerne zusammengearbeitet haben. Also ich habe alle Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen war ich auf einen Schlag mehr oder weniger befreundet. Mhm. Und wenn man da nachts bis um 12 oder 1 saß man da ganz gerne, weil links und rechts saß einer, den man auch gern mochte.
Na, ist schön.
Und das haben die gut hingekriegt. Und ich glaube, das ist so ein Teil, den habe ich da auch mitgenommen, dass wir schon durch unser Recruiting versuchen, Menschen zusammenzustecken, die gut zusammenpassen. Und interessanterweise, durch die Werte selektiert sich das sogar bis zum gewissen Grad vor. Ne? Also wir schreiben die Werte natürlich noch nach außen drauf. Und wer sich damit gar nicht identifiziert, der bewirbt sich gar nicht erst. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich will schnell viel Geld verdienen, dann liest er unsere Werte und denkt, na, das sieht nach einem längeren Weg aus. Das mache ich nicht. Ja, oh. Und dadurch habe ich das Gefühl, selektieren wir vor und kriegen schon so die richtigen Bewerber. Wir kriegen, glaube ich, 2500 Bewerbungen pro Jahr. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie unsere HR-Abteilung das schafft. Das ist ziemlich aufwendig. Da haben wir natürlich das Privileg, dass wir uns dann die Leute raussuchen können, die gut zu uns passen.
Mhm. Wir springen rein, weil das ist ja spannend. Du kommst immer wieder auf die Werte zu sprechen. Und das freut mich übrigens sehr. Also das heißt, die Werte helfen euch bei der ganzen, man könnte sagen, Organisationsentwicklung, bei der ganzen Prägung dieser Kultur, aber auch bei der Prägung eurer Wertschöpfung. Wenn wir in den Prozess nochmal eintauchen dürfen gemeinsam, wir haben ihn ja schon 2-mal gemeinsam erlebt. Ja. Werte haben ja etwas, was Dauerhaftes. Sie sind nicht irgendwie einmal da und dann wieder weg. Aber wir hatten ja 2017, 18 diesen Werteprozess gemacht, noch im kleinen Kreis, ich weiß. Ja. Wir waren eben, ich glaube, 6 bis 7 oder sowas, 8. Und jetzt durften wir nochmal machen, vor einem Jahr, sind wir wieder eingetaucht in die Werte. Einige haben sich beständig gezeigt und sind geblieben. Und es gab trotzdem das eine oder andere, was sich verändert hat. Aber vielleicht nochmal zurück zum Thema Werte. Warum sind Werte für dich ein Kompass auch für dich in der Führung, in der Gestaltung dieses Unternehmens und letzten Endes auch in der 2. Generation? Weil du übernimmst ja die Werte, wo deine Eltern noch mitgearbeitet haben, sie mitgeprägt haben, auch dabei waren, als wir die Werte zum ersten Mal formuliert haben, dieses Wertekanon zum ersten Mal gemacht haben. Und jetzt seid ihr einen Schritt weiter gegangen. Was ist da passiert und was bedeutet das für deine Führung und deinen Aufbau der Organisation?
Ich glaube, wir haben die Werte, die wir damals gemacht haben, passten zu der Zeit sehr gut. Und sie haben uns geholfen, wie gesagt, das, was meine Eltern aufgebaut haben, in Worte zu fassen, niederzuschreiben und damit vermittelbar an unser Team zu machen. Jetzt sind wir natürlich von der Zeit, damals waren wir, 2017, 2018 waren wir, glaube ich, ungefähr 20 Leute, vielleicht 25. Und letztes Jahr waren wir ungefähr bei 100, jetzt sind wir ungefähr bei 130. Also dieses schnelle Wachstum bringt natürlich auch Veränderungen mit sich. Und diese Veränderungen muss sich reflektieren in den Werten, die das Unternehmen hat. Und wir haben festgestellt, dass ein paar Sachen uns vielleicht nicht klar genug waren, um sie in die größere Gruppe an Menschen transportieren zu können. Und es würde uns leichter fallen, wenn wir das damit reinbringen. Und manche Sachen wollten wir ein bisschen nachjustieren. Und ehrlich gesagt war mein Thema, die Werte waren eine Sache. Was mir immer gefehlt hat, war dieses Thema Vision und Mission. Mhm. Also die Werte waren natürlich so, dass man sie an Stellen anpassen konnte, weil es ein bisschen leichter war, sie zu transportieren. Aber es fehlte, was machen wir denn dann damit? Ne? Also die Leute haben sich damit identifiziert und sind auch deswegen gekommen, offensichtlich. Aber es fehlte für so eine große Gruppe, geht ja irgendwann der persönliche Führungsbezug zu den Mitarbeitenden verloren. Wir mussten eine zweite Führungsebene einziehen. Mhm. Und man tut sich natürlich dann schon schwerer, den Menschen unterschwellig oder implizit zu erklären, warum wir das Ganze machen. Wenn die eng mit mir zusammengearbeitet haben oder mit Mitgliedern der Familie, haben sie das durch die Zusammenarbeit erlebt. Mhm. Aber sobald dazwischen eine Führungsebene ist, ist es sehr viel schwieriger, durch die zweite Führungsebene hindurch diese Vision, Mission oder das Why zu verankern. Und da war, glaube ich, dieser Prozess extrem hilfreich, zu den Werten, die man sanft angepasst hat, eben eine Vision und eine Mission zu führen und damit irgendwie es zu ermöglichen, dass das Unternehmen eine gemeinsame Haltung einnimmt, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Kunden umgehen und wie wir auch mit uns selbst umgehen. Mhm. Und das hat mir immer sehr gut gefallen, dieses Thema Inhalt, Form und Haltung zu verbinden, zu sagen, hey, was machen wir, wie machen wir es und wie stehen wir dazu? Mhm. Das, finde ich, war sehr eindringlich und eindrücklich, auch bei den Mitarbeitern ist gut hängen geblieben. Und ja, dann haben wir ja in dem Prozess nicht nur mit den Führungskräften, das waren natürlich dann auch ein erweiterter Kreis. Du sagtest, es waren, glaube ich, beim ersten Seminar waren es eben meine beiden Eltern, Max, Ralf und ich. Ich weiß gar nicht, ob meine Frau damals schon dabei war.
Ja.
Und beim zweiten Seminar war dann eben meine Frau auf jeden Fall dabei und war dann die Sabine Hanke als Leiter HR, der Steffen Eger dabei, der Peter Suska als Creative Director, also da war schon ein weiterer, der Spencer Hippe als Vertriebsleiter, also schon ein weiterer Kreis dabei, die sich mit dem neuen Werten, Vision und Mission identifizieren konnten. Mhm. Und das war, sag ich mal, ein Alignment der Führungsebene, was wir eine Woche in der Power Week gemacht haben. Und das hat wahnsinnig geholfen. Also da sind tatsächlich einzelne, zum Beispiel an den Ralf, wenn ich an den denke, der ist aus dem Seminar oder aus der Woche tatsächlich anders rausgegangen, als er reingegangen ist. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Und ich glaube, wir haben da sehr viel Energie schon in der Führungsmannschaft freigesetzt. Mhm. Und hatten auch mit der Vision und Mission identifizierte Führungsmannschaft. Mhm. Und dann kam ja danach, haben wir uns ja noch entschieden, die ganzen Mitarbeiter in so Aktivierungsworkshops mitzunehmen, mhm. was, glaube ich, auch wahnsinnig viel geholfen hat, weil es für uns Führungskräfte schon nicht immer einfach ist, diesen teilweise doch für die Mitarbeiter abstraktes Thema Werte, Vision und Mission zu transportieren. Mhm. Und ich glaube, das könnt ihr viel besser, als wir das können. Und das eben auch sich die Zeit zu nehmen, dann alle Mitarbeiter, jeden Mitarbeiter anderthalb Tage, damit eine ganze Woche quasi rauszunehmen, glaube ich, hat wahnsinnig viel gebracht, weil man sich einfach mal die Zeit genommen hat, an einem Ort sich zu konzentrieren und nur über dieses Thema zu sprechen. Und danach, damals waren es, glaube ich, ungefähr 100 Leute, die wir durch die Aktivierungsworkshops gebracht haben, ein gemeinsames Verständnis von den Werten der Firma zu haben. Und gibt so ein paar Beispiele, wo mich das immer wieder freut und ich weiß, dass es funktioniert hat. Wenn zum Beispiel unser Chef Grafiker Irgendwann höre ich dann immer wieder irgendwo und so sagt er, nein, das machen wir so nicht. Das ist nicht wertekonform. Wenn ihn irgendjemand versucht, ein neuer Mitarbeiter zu irgendwas zu drängen, sage ich mal, oder zu überreden, was zu machen, was jetzt ein Quickfix ist, und der dann sagt, nee, das machen wir nicht. Das ist nicht wertekonform, das können wir nicht machen. Mhm. Und da merkt man, dass das Unternehmen sich selber reguliert, ohne dass da eine Führungskraft tiefer eingreifen muss, was ja auch gar nicht immer geht.
Dann ist es ja total effektiv eigentlich, oder?
Das kann man schon so sagen, ja, das war schon effektiv.
Ja. Ja. Ich würde gerne mal eintauchen in diese Power Week, weil du hast gesagt, bei dem einen oder anderen hast du entdeckt, dass es sich verändert hat. Man sieht es bei anderen immer besser als bei einem selbst. Was war für dich der Moment, weil du hast einen wunderbaren Satz gesagt, nach der Power Week haben wir dich gefragt, was ist das Besondere? Und du hast gesagt, meine Erkenntnis ist, nur wenn man sich selbst weiterentwickelt, entwickelt man die Organisation weiter. Ja. Was war deine Weiterentwicklung? Wo sind auch so Hürden, die man selbst persönlich hat in seinem eigenen Springen auf die bessere Zukunft? Was ist das, wo du vielleicht uns jetzt mal mitnehmen darfst und aus deiner eigenen Entwicklung erzählen?
Das, wie du sagst, gar nicht so einfach, das zu reflektieren. Aber ich glaube, das ist völlig richtig und ich sehe das an mehreren Stellen. Am Ende braucht ein Unternehmen schon eine Führungskraft, auf den sich das Unternehmen konzentriert und der auch sinnstiftend und identitätsstiftend für das Unternehmen ist. Mhm. So, und ich glaube, ich musste mit der Aufgabe dann aufwachsen. Ne? Also wir sind von damals, als ich kam, 10, dann 15, 20 und jetzt auf 100, 120 Leute herangewachsen. Und es braucht ein bisschen andere Fähigkeiten, eine ganze Gruppe zu motivieren und als Leitfigur für diese Gruppe zu agieren. Leader ist irgendwie ein schöneres Wort als das Englische, im Englischen als die deutsche Leitfigur. Und ich glaube, da habe ich mich schon auch sehr intensiv mit beschäftigt, zu verstehen, warum sind die Leute bei uns? Ja, wegen den Werten, aber diese Vision und Mission hat für mich klar gemacht, wohin ich die Menschen führen will und wofür ich stehen will. Und das ist eben nicht nur das Geldverdienen mit einem Maklergeschäft, sondern es ist so ein higher purpose, ne, so ein bisschen ein höherer Sinn zu sagen, was macht denn das Unternehmen eigentlich? Warum machen wir es anders als die anderen Makler? Und vielleicht sind wir dann am Ende da gar nicht mehr so ein klassischer Makler. Kommen wir vielleicht noch drauf. Und das hat mir die Augen geöffnet zu sagen, hey, du musst für das Unternehmen da sein. Du hast eine eigene Vision, Mission, die natürlich eng verbunden ist mit der des Unternehmens. Und ich denke, das war so diese Power Week, was ich da mitnehmen konnte, ist zu sagen, es gibt einen höheren Sinn, nämlich den Menschen diese Immobilientransaktion, die für die Menschen besser zu machen. Ja, und das kam in dieser Power Week raus. Drückt sich ja jetzt auch in unserer Vision und Mission aus. Mhm. Also wir verbinden Menschen, um wahren Wert zu schaffen. Da steht jetzt nicht drin, wir verkaufen Immobilien oder wir vermitteln schöne Werte. Das
ist eure Vision. Wir wollen es noch unseren Zuhörern
und Zuhörerinnen
weitergeben. Wir verbinden
Menschen, um wahren Wert zu schaffen. Heißt eben, das haben wir ja in dieser Brand Power Week ermittelt, es geht nicht darum, eine Immobilie von A nach B zu bringen, sondern jemanden zu helfen, seine Immobilie in einem sauberen und ordentlichen, professionellen, aber auch vertrieblich exzellenten Prozess von einem Eigentümer warm in die Hände eines neuen Eigentümers zu geben. Und natürlich haben wir ein Geschäftsmodell dahinter, das ist völlig klar, aber es ist eben nicht nur das reine Geldverdienen, sondern es ist das Zufriedenmachen der Menschen, die eine Immobilie kaufen oder verkaufen. Und das ist ganz nah dran zu dem, was meine Eltern damals gemacht haben. Es ist nur jetzt in Worte gefasst, so dass man es eben gut auch vermitteln kann.
Euer Mieterwert ist wertvoll. Also wenn alles zusammenkommt, wenn Inhalt, Form und Haltung gelebt wird in euren Werten hin zur Vision, dann entsteht Wertvolles. Was heißt denn das? Was ist wertvoll für euch?
Ja, das ist eine gute Frage. Wertvoll ist eigentlich alles. Ich finde, da gibt es ganz viele schöne Interpretationen dieses Begriffs. Deswegen ist es auch der Meta-Wert. natürlich muss unsere Dienstleistung wertvoll sein für denjenigen, der sie erfährt. Und interessanterweise sind das ja beide, Käufer und Verkäufer. Und übrigens auch dritte und beteiligte Partner. Ne? Ein Notar, ein Anwalt, ein Steuerberater, den wir in so einem Prozess mitsteuern oder den wir in so einem Prozess mit integrieren dürfen. Es muss für alle Menschen, die an dem Prozess beteiligt sind, wertvoll sein. Und dafür müssen wir es natürlich nicht nur eigenorientiert machen, sondern eben auch für die Menschen machen. Und das ist jetzt mal die Sicht nach außen. Die Sicht nach innen ist, wir wollen ein wertvoller Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter oder für unser Team sein. Wir wollen aber auch, dass das Team und die Mitarbeiter, den Anspruch haben wir, wertvoll für uns sind. Und genauso wollen wir selber ein wertvolles Leben erfahren, während wir für das Unternehmen arbeiten. Und genauso hoffen wir, dass wir für die Mitarbeiter wertvoll sind. Und ich denke, das geht eben nach innen, nach außen, von oben nach unten, von unten nach oben. Also das geht tatsächlich in alle Richtungen, funktioniert das und bildet am Ende den Rahmen für die Kernwerte.
Schön. Wir haben während unserer Power Week oder Identitätswoche haben wir ja unter anderem 2 Tage uns beschäftigt mit den Werten. Wir hatten davor ja eine ziemlich umfassende Analyse gemacht. Wir haben reingeschaut, wir haben eure Mitarbeitenden gefragt, wir haben euch als Führung gefragt, wir sind aber dann auch zu euren Kunden gegangen, haben Multiplikatoren gesprochen und wollten wissen, wo wir wirklich stehen. Was war für dich überraschend, weil jeder Unternehmer, jeder Owner, von dem du vorher gesprochen hast, der kennt ja sein Unternehmen.
Ja.
Gibt es Momente, wo man sagt, das ist wertvoll, nochmal so hinzuschauen und was öffnet es einem?
Total. Also ich glaube, was für mich ein interessanter Wert ist oder etwas, was ja aus der Analyse rauskam, war das mutig. Also wir waren durch das alte Branding und oder das bisher bestehende Branding und durch unsere ja sehr zurückhaltende und vornehme Art, kann man vielleicht sagen, natürlich ja auch zurückhaltend und leise und vertrieblich vielleicht nicht sehr mutig an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich sind wir am Ende auch eine Marketingagentur für Immobilien und wir müssen Aufmerksamkeit schaffen. Und wenn man sich immer nur zurückhält und immer nur vornehm zurückhält, ist es im Marketing manchmal vielleicht nicht das Richtige. Und das wurde uns von dem ein oder anderen Kunden gespiegelt, sagt, hey, ihr könntet ein bisschen mutiger werden, ihr könntet ein bisschen fetter rausgehen und ein bisschen more bold, ein bisschen mehr draufhauen. Und das darf man jetzt sicher nicht überreizen, das würde nicht zu uns passen, aber doch an der einen oder anderen Stelle mal den Lautstärkeregler vielleicht ein bisschen mehr aufdrehen, ist mutig. Und das kam für mich aus der Analyse raus, fand ich total interessant. Das hatten wir vorher nicht und hat jetzt eben Einzug in den Wertekanon gefunden.
Ja, ich kann mich gut an die Diskussion erinnern, dass wir einen 4. Wert aufgenommen haben, beziehungsorientiert. Deine Frau hat sich da ganz besonders eingesetzt davor und gesagt, nee, das ist nicht ein Deskriptor, das ist ein Kernwert für uns. Warum ist beziehungsorientiert das Besondere eigentlich und macht den Metawert wertvoll?
Lustig, dass du das sagst. Ich habe in der Vorbereitung auch dran denken müssen, als Sophie das Thema nochmal gepusht hat und ich bin am Ende sehr froh, dass sie das getan hat und könnte es mir ehrlicherweise kaum vorstellen, hätten wir das da nicht reingeschrieben, hätte es nachhaltig gefehlt,
ja.
Weil es tatsächlich ja darum geht. Ne? Also wenn ich in der Vision Menschen verbinden will, um wahren Wert zu schaffen, geht es für uns immer um die Beziehung mit den Partnern, mit den Käufern, mit den Verkäufern, aber eben auch mit den Mitarbeitenden. Und eigentlich managen wir mehr diese Beziehung, als dass wir eine reine Transaktion managen. Und deswegen ist, glaube ich, beziehungsorientiert extrem wichtig. Wir pushen eben nicht die Transaktion durch, nur weil wir am Ende die Rechnung schreiben wollen, sondern wir schauen, ist es die richtige Transaktion für den richtigen Menschen? Und das, denke ich, darf man unter beziehungsorientiert dann da zusammenfassen. Deswegen ist es für mich extrem wichtig, dass das mit reingekommen ist.
Ich glaube auch, dass das Beziehungsorientierte, also genau die Beziehung ist ja was Nachhaltiges, was Langfristiges. Das ist ja nicht einmal eine Transaktion, das war's, sondern ihr wollt ja langfristig Beziehungen führen. Willst du dazu was sagen und warum glaubst du, dass es gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist?
Ja, ich glaube, die Beziehungen sind das, und jetzt kommt man auf das allgegenwärtige Thema KI, was auch das KI-Zeitalter, ich will gar nicht überleben sagen würde, ich bin wirklich, also ich bin sehr für KI und enthusiastisch über auf das ganze Thema. Und ich glaube, es wird das Thema Beziehungen noch wichtiger machen, was schön ist. Weil meine Hoffnung oder Vision ist, dass uns die KI die Sachen abnimmt, die eigentlich keiner gerne macht. Ne? Also Mietverträge prüfen und in Listen überführen oder irgendwelche Daten zusammentragen. Da ist der Mehrwert, den man gesellschaftlich liefert, verhältnismäßig begrenzt. Das ist Administration im Backend. Das machen wir ständig und machen wir sehr viel, weil es momentan noch nicht besser geht. Aber das, glaube ich, wird eine KI für uns in Zukunft sehr viel besser machen. Und das Schöne ist, dafür bleibt mehr Zeit, um Beziehungen mit Menschen zu pflegen und auch Beziehungen mit Menschen individueller zu pflegen auf einer größeren Skala, weil ich einfach mit der KI auch als Unterstützung natürlich Menschen besser individuell bedienen kann. Früher konnte ich ein Mailing rausschicken und das hat halt jeder Mensch gleich gekriegt. Jetzt kann ich das deutlich besser individualisieren und auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen eingehen. Und kann natürlich dann die Zeit, die ich frei mache, nutzen, um mit den Menschen in eine echte Beziehung zu treten. Deswegen ist das was, denke ich, auch in dem Zeitalter der KI, das kommen wird, uns sehr helfen wird.
Die Beziehung, die Beziehungsorientierung.
Ja, die Beziehungsorientierung. Und das Interessante ist ja, dass bei uns der Produktlebenszyklus extrem lang ist. Also wenn unser Standardkäufer ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung kauft und da selber einzieht, dann ist die Hoffnung oder mal die Annahme, dass der da 5 bis 10 Jahre bleibt, sehr hoch. So in der Zeit könnte man die Beziehung ja schlicht quasi fallen lassen und sagen, so mit dem, den hat der das einmal bei uns gekauft, dann ist das Thema für uns jetzt erledigt. Jetzt 5 oder 10 Jahre warten wir jetzt nicht, bis der wiederkommt, so ungefähr. Aber das ist eben genau das, was wir nicht tun, sondern wir sagen, ja, wahrscheinlich kommt er in 5 oder 10 Jahren wieder, aber wahrscheinlich hat er auch Freunde, die uns vielleicht weiterempfehlen kann. Und wir wollen dieses Netzwerk an Kunden weiter pflegen, egal wann und wie oft er wiederkommt, sondern einfach die Beziehung zu dem Menschen, wenn der einmal unsere Dienstleistung erfahren hat, sich hoffentlich bis zum gewissen Grad sogar mit dem Makler oder dem Betreuer angefreundet hat, wollen wir gerne für den weiter da sein und ihn auch weiter beraten. Und wir kriegen, weiß gar nicht, wie viel Prozent unserer Arbeitszeit wir auch nicht vergütet arbeiten, indem wir Tipps geben, wo uns Leute anrufen, habt ihr mal einen guten Handwerker für das? Kennt ihr einen guten Innenarchitekten? Kennt ihr einen Architekten? Oh, wir brauchen einen Gutachter. Kennt ihr einen Anwalt? Kennt ihr einen Steuerberater? Wo wir weit über diese eigentliche Dienstleistung der Vermittlung einer Immobilie hinausgehen und sagen, wir stehen euch für dieses Thema Wohnimmobilien vor, während und nach einer Transaktion immer als Ansprechpartner zur Verfügung und helfen da gerne weiter, auch außerhalb deiner Transaktion.
Ja, das Schöne ist ja, dass ihr das wirklich übertragen habt auf eure Mitarbeitenden. Also genau diese Haltung, diese Freude daran. Es leitet mich übrigens zu dieses Thema. Jim Collins hat ja dieses großartige Buch geschrieben, From Good to Great. Und er hat ja eine Studie gemacht mit 1435 Unternehmen und hat sich die Frage gestellt, warum werden nur wenige davon immer besser? Das sind gute Unternehmen, aber es gibt welche, die sind einfach überdurchschnittlich, sind einfach besser. Und es waren in der Tat eigentlich nur 11 Unternehmen, die da rausgekommen sind, die, wo er gesehen haben, die haben ein durchgängiges Prinzip. Ja. So, erstes, jetzt werden wir nicht alle durchgehen, weil sonst werden wir noch 3 Stunden sprechen, aber erstes Prinzip ist, dass es im Management oder in der Führung Demut gibt.
Ja.
Meine Frage an dich, lieber Markus, kennst du den Wert Demut? Also wir haben ihn nicht explizit jetzt bei euch drinstehen.
Ja.
Aber kennst du, was bedeutet für dich Demut? Und kann man, um diese Frage noch zu stellen, kann man auf der einen Seite ambitioniert sein und gleichzeitig demütig? Geht das?
Doch, ich glaube, das geht.
Ja.
Und das, glaube ich, ist sogar für unser Geschäftsmodell extrem wichtig, weil es gibt ja diese wunderschöne Zahl, auf die jedes Unternehmen momentan aus ist, was am Markt verkauft wird und diese ganzen SaaS-Unternehmen lieben, ist das Annual Recurring Revenue. Also wie viel Umsatz mache ich Jahr, quasi pro Jahr immer wiederholend? Annual Recurring Revenue. Und wenn mich jemand fragt, wie hoch ist das bei uns, dann ist das eine glatte Null. Wir haben kein wiederkehrendes Geschäft, weil wir leben von einer Transaktion immer zur nächsten. Und wenn die Menschen aufhören, zu uns zu kommen, oder um Immobilien zu verkaufen, oder sie hören auf, Immobilien bei uns zu kaufen, dann ist bei uns ganz schnell das Licht aus. Hm. Das heißt, wir müssen uns immer wieder an die Kunden anpassen. Wir müssen immer wieder neue Kunden gewinnen. Wir müssen dann die Immobilien wieder neu verkaufen. Und ich glaube, das führt sehr schnell und sehr einfach dazu, dass man demütig bleibt, weil es eben nicht so ist, dass wir einen Lock-in-Effekt haben, wie es viele eine SAP hat. Wenn das Unternehmen einmal SAP eingeführt hat mit 10.000 Mitarbeitern, dann kann ich mich natürlich als SAP verhältnismäßig bequem zurücklehnen. Mhm. Zumindest war das jetzt 20 Jahre lang so, weil die gar nicht mehr raus konnten. Und das ist bei uns nicht so. Wir kämpfen um jeden Auftrag neu, um jeden Kunden neu, um jede Beziehung neu. Mhm. Und ich glaube, dadurch ist diese, ja, eine Überheblichkeit bei uns, würde sehr schnell bestraft werden. Und ich glaube, da achten wir sehr drauf, dass das keinen Einzug erhält.
Jetzt ist natürlich so, wenn man so erfolgreich ist, was ihr seid mit Sicherheit am Platz, könnte man sagen, oder in Bayern der Marktführer. Ihr habt die Marktführerschaft alleine durch die Qualitätsführerschaft erreicht. Ja. Was passiert dann mit dem Ego?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ja immer eine Frage, wie man seinen Markt definiert, gell? Also, wenn man jetzt sagt, wie ist es in München? Ist uns das ganz gut gelungen, hier quasi zum Marktführer zu werden? Ja, das glaube ich schon. Also, ich würde sagen, in dem Premium-Segment, ab 1 Million, 1,5 Millionen sind wir der Marktführer und machen das auch wirklich gerne und geben da alles dafür, das auch zu halten. Ist nämlich gar nicht so leicht. Also es ist ja nicht so, dass, wie gesagt, die Deals dann einmal da sind und jetzt läuft alles automatisch, sondern man muss ja dranbleiben. Aber wenn ich meinen Markt natürlich jetzt anders definiere und sage, naja, für Deutschland sind wir ein ganz schön kleines Licht und weltweit, dafür sind wir ein winziges Licht. Mhm. Das hilft dabei, demütig zu bleiben und nicht überheblich. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Thema der Weiterentwicklung für mich omnipräsent. Also stehen bleiben kann nicht funktionieren. Mhm. Dann kommt irgendeiner und macht's besser. Und vielleicht gehen die Kunden dann irgendwann zu dem. Ich glaube, wir haben schon durch dieses Kundennetzwerk und durch den Ruf, den wir uns aufgebaut haben, eine ganz gute Marktposition, die auch nicht ganz so leicht angreifbar ist. Mhm. Aber ich glaube, dass zum Beispiel das Thema KI, wenn wir da noch mal kurz drauf kommen wollen, da schon eine Rolle spielen wird. Also ich habe schon das Thema, dass wenn jetzt jemand aufsteht und sagt, pass auf, ich habe den gesamten Immobilienmaklerprozess mit KI revolutioniert und wir machen das jetzt viel schneller, viel einfacher, viel günstiger, dann wäre es lieber ich, der das gemacht hat, als dass es jemand anders macht. So, und dann
deine Werte würden es ja hergeben, wie ich sehe. Also beziehungsorientiert führend.
Ja.
Dann haben wir integer.
Ja.
Und wir haben exzellent. Also ja. das müsste ja sozusagen aus den Werten heraus entstehen können und vor allem mutig und klar. Also ja. Das könnte ja passieren.
Absolut. Also wir haben ja ein Team dafür gegründet. Wir haben 4 Leute, die quasi sich um KI und Automatisierung kümmern, um die Implementation. Wir haben ein Projekt mit dem Unternehmertum gemacht, was super spannend war mit der TU München, wo wir unseren Wertschöpfungsprozess analysiert haben, wo wir KI einsetzen können, um diese Themen, die eben, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, diese Administration und diese wiederkehrenden, zeitfressenden Tätigkeiten, die eben nicht in die Beziehung gehen, verwenden können. Und wir haben ein Beispiel, haben wir schon live. Wenn man nach 18 Uhr bei uns angerufen hat, landet man auf dem Anrufbeantworter. Der war natürlich dumm. Dann hat man nur drauf sprechen können und dann konnte man hoffen, dass am nächsten Tag das jemand abgehört hat.
Ja.
Und ab 18 Uhr geht jetzt bei uns eine KI ans Telefon und nimmt den Anruf entgegen. Und die kann, ich würde sagen, 50-60% der Anfragen, die dann gestellt werden, schon alleine beantworten.
Ist die identitätstrainiert, diese KI?
Nein.
Okay, dann müssen wir noch dran arbeiten. Ich merke, wir haben das nächste Projekt. Aber genau. Ich würde gerne noch einmal reingehen mit dieser zweiten Idee. Also Level 5 Leader hat das Jim Collins genannt. Und ein Level 5 Leader hat eben diese Demut und diese Haltung und dieses Streben, aber auch die Dinge zu verbessern. Hast du gerade sehr schön uns mitgenommen und erklärt, warum es so wichtig ist bei euch. First Who ist das zweite Thema. Und bei diesem First Who geht es darum, gibt es Dinge, wo du sagst, der Mensch ist wichtiger als seine Skills?
First Who, das habe ich.
Who.
First Who.
Ja.
Also wer es macht,
genau.
Quasi.
Mhm.
Der Mensch ist wichtiger als seine Skills.
Also Kultur wichtiger als Kompetenz? Ist es so, dass du zuerst sagst, erst wer?
Das weiß ich nicht, ob ich das so eindeutig so platzieren würde. Ist die Kultur wichtiger als die Kompetenz? Auf jeden Fall. Hm. Also wenn jemand bei uns in die Kultur nicht reinpasst, dann kann er so kompetent sein, wie er will. Da brauche ich ehrlicherweise gar nicht viel tun. Den sortiert das Team völlig von alleine aus. Mhm. Das heißt, wenn der Mensch nicht reinpasst, wird er an so vielen Stellen anecken, mhm. Dass er vom Team gar nicht akzeptiert wird. So, und dann wird so jemand auch nicht lange dabei bleiben. Und das geht ja so ein bisschen wieder in die Richtung Hire for Talent and then Train for Skill.
Ja.
Also wenn jemand in die gleiche Richtung läuft und fähig ist und intelligent ist, kann man ihm den Skill, den er braucht, beibringen. Und das machen wir intern. Wir gründen ja auch gerade eine eigene Akademie, wo wir dann die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, wie es damals eben von Morgan Stanley so gelernt hatte, innerhalb von kurzer Zeit auf das fachliche Level bringen, was wir mhm. brauchen, weil wir merken, wir kriegen es aus dem Markt nicht. Mhm. Und da ist es ganz intensiv so, dass wir sagen, wir stellen auch Quereinsteiger ein, wäre jetzt das Extreme dafür, ne? Du mhm. stellst jemanden ein, der noch gar keine Ahnung hat. Und ich würde sagen, zwei unserer erfolgreichsten Mitarbeiter sind komplette Quereinsteiger.
Mhm. Sehr schön.
Das stimmt schon.
Ja, sehr schön. Jetzt geht es ja, dritter Themenblock wäre das Thema, ihr seid kein Makler mehr. Was seid ihr im Kern? Wir haben gerade das Thema schon ein bisschen gestriffen, aber erklär mal, was der feine Unterschied ist und warum dieser Unterschied aber ein neues Universum ansteuert.
Ich glaube, da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen zum Thema, wie ist denn eigentlich diese Immobilientransaktion in Deutschland organisiert versus vielleicht anderen Ländern. Ne? Das habe ich einfach verstanden nach einer Zeit. In USA ist es sehr klar, da hat der Käufer einen Makler und der Verkäufer hat einen Makler. Mhm. Und jeder der beiden Makler hat eine klare Rolle. Der Käufer will das kaufen und natürlich möglichst wenig zahlen. Der Verkäufer will es verkaufen und natürlich möglichst viel dafür bekommen. Mhm. Und die Makler versuchen das durchzusetzen, relativieren dann vielleicht die emotionalen Themen der beiden Personen ein bisschen und bringen das Ganze zu einem Abschluss. In Deutschland funktioniert der Markt immer schon anders und das ist auch nichts, was sich so einfach ändern wird. In Deutschland war es eigentlich immer so, dass der Verkäufer den Makler beauftragt hat, aber dann der Käufer bis vor der Änderung des Maklergesetzes, der Käufer den Großteil der Provision zahlen musste. Hm. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt gibt es das Gesetz zur Gleichteilung der Maklerprovision, wo man im Grunde sagen kann, wenn man nicht einen Handstand macht, dass man sagt, man muss die Provision bei Einfamilienhäusern und Wohnungen 50-50 aufteilen. So, und jetzt ist es ja so, damit rutsche ich als Makler, wenn ich vom Verkäufer beauftragt werde, dem aber einen Käufer suchen soll, mhm. den ich auch berate natürlich bei dem Ankauf, der will ja auch beraten werden, und von dem auch bezahlt werde, rutsche ich automatisch in eine Rolle eines Mittelmanns, ich nenne es mal Intermediär, mhm. zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Und das total Interessante ist, dass eigentlich die Interessen von einem Käufer und einem Verkäufer komplett gleichlaufend sind. Der Verkäufer will eine Immobilie verkaufen, er hat an der Stelle gerne gewohnt, er hat vielleicht seine Kinder dort großgezogen, er mochte die Nachbarn, er mochte die Nachbarschaft, er mochte das Haus, er mochte die Architektur. Der ist an der Stelle ja glücklich gewesen. Der Käufer will dieses Haus kaufen, er will da auch seine Familie großziehen. Vielleicht ist er in einer Lebensphase vorher und kriegt gerade Kinder, will da auch wohnen, findet das Haus schön, die Nachbarschaft schön und so weiter. Das heißt, diese Interessen sind eigentlich gleichlaufend. Der eine will es verkaufen, der andere will es haben. Und jetzt brauchen sie jemanden, der sie im Grunde zusammenführt. Mhm. Natürlich gibt es die eine Stelle, nämlich den Preis, wo die Interessen etwas auseinanderlaufen. Und ich sage das bewusst einschränkend, aber natürlich will der Käufer es eher günstiger kaufen, als der Verkäufer es verkaufen möchte. Das ist mhm. ganz normal. Und an der Stelle kommt aus meiner Sicht ein Intermediär ins Spiel, der diesen Preispunkt rationalisiert und objektiviert. Und interessanterweise ist es ganz selten so, dass ein Verkäufer zu uns kommt und sagt, Herr Riedel, ich will, dass Sie mir den Dummen suchen, der durchs Isartor läuft und ich will einfach 40% über Marktwert verkaufen. Mhm. Das wäre wahrscheinlich auch der falsche Kunde für uns. sondern die Verkäufer wollen ja zu einem fairen Marktpreis verkaufen. Das ist eigentlich das, was sie wollen. Die wollen nichts verschenken, die wollen schon so teuer wie möglich verkaufen, aber es geht ihnen nicht darum, jemand anderen übers Ohr zu hauen. Und genauso kommt der Käufer eigentlich auch nicht und sagt, ich will da super Schnäppchen machen. Es ist nämlich keine wirtschaftliche Transaktion, sondern es geht darum, gerade bei den Privatimmobilien, das nächste Zuhause für die Familie zu finden.
Etwas Wertvolles weiterzugeben. Etwas
Wertvolles weiterzugeben oder kaufen zu können. Hm. Und dadurch ist diese Objektivierung, glaube ich, sehr sinnvoll, weil oft ist es dann natürlich so, dass der Verkäufer, es gibt ja diesen wunderbaren Endowment-Effekt, ne, alles, was mir gehört, ist mehr wert als etwas, was jemand anderem gehört, psychologisch nachgewiesener Effekt, wodurch der Verkäufer in meiner Erfahrung in der Regel eine etwas überzogene Vorstellung von dem hat, was seine Immobilie wert ist. Und der Käufer hat das Thema, ich will es kaufen, aber der sieht natürlich die ganze emotionale aufgeladene Seite des Verkäufers nicht. Der sieht ein Produkt und möchte da seine Kinder großziehen, aber der objektiviert das mit anderen Angeboten am Markt und schaut sich um. So. Und dieses Zusammenführen der beiden Parteien ist eine tolle Aufgabe, die wir da haben. Und das, der interessante Effekt, der dabei noch entsteht, ist, als Makler hat man eigentlich an der Stelle immer mehr Informationen als einer der beiden Parteien. Weil ich weiß als Makler, wie viele Kaufinteressenten gibt's. Ich weiß, und das weiß ich sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer gegenüber. Und leider gab's da durchaus auch Fälle, wo Makler diese Informationen für ihren eigenen Vorteil ausgenutzt haben. Und das ist eben dieses Thema, was wir kategorisch nicht machen, sondern wo wir sagen, wir wollen als integrer Intermediär, und das ist das Wort, was für mich da sehr wichtig ist, auftreten zwischen den beiden Parteien und wollen eine Transaktion schaffen, wo danach beide Leute weglaufen und sagen, hey, das ist toll gelaufen. Ich konnte meine Immobilie in einem guten Prozess an den nächsten weitergeben, es gibt hinterher keinen Ärger, das hat alles gut funktioniert und ich weiß, die Immobilie ist in guten Händen. Und genauso der Käufer, den Käufer gut beraten zu haben, dass das eine gute Immobilie ist, die er kaufen kann für seine Familie. Und damit bilden wir im Grunde ja diesen integren Intermediär oder man könnte es auch als Plattform bezeichnen, wo sich Käufer und Verkäufer mit ihren Partnern, da meine ich jetzt nicht nur Lebenspartner, sondern eben auch Anwälte, Steuerberater, Notare, Anwälte, alles, was da reinspielt, treffen können. Und wir verbinden diese Menschen, da sind wir wieder bei der Vision, so dass diese Transaktion nachhaltig wertvoll ist und für sowohl Käufer, Verkäufer und alle anderen auch einen Warenwert schafft, der eben über das Finanzielle auch hinausgeht, sondern einfach, wo die sagen, hey, das war eine tolle Transaktion, das ist super gelaufen.
Kannst du dir vorstellen, dass du die Visitenkarte, also von wegen neue Wahrheit, veränderst und nicht mehr Makler draufstehen hast?
Ja, ich glaube, dieses Wort integrer Intermediär ist ein bisschen sperrig, um es auf eine Visitenkarte zu schreiben. Und da wird man sich auch nochmal an die Gegebenheiten der Google-Suche oder dann bald der ChatGPT-Suche anpassen müssen. Am Ende ist es ja eine Frage, was wir tun, ist natürlich schon sehr nah dran an dem, was ein Makler tut. Die Frage ist aber, wie wir es tun. Und warum wir das machen, ist das, was uns differenziert. Das heißt, was da draufsteht, ist für mich gar nicht so wichtig, sondern die Frage ist, was erfahren die Menschen, wenn sie bei uns die Transaktion erfahren haben.
Wenn ich noch eine Sache von Tim Collins nochmal bemühen darf. Er sagt dann irgendwie, es gibt ja so eine Art Flywheel und dann kommt dieser berühmte Durchbruch. Gab es bei euch in der Geschichte irgendwie so dieser Durchbruch oder waren es die vielen kleinen Entscheidungen, die diesen großen Erfolg jetzt irgendwie auch bringen?
Ja, ich glaube jetzt, ohne dir zu viel schmeicheln zu wollen, aber das hat schon, der letzte Prozess hat schon sehr geholfen, 2017, 2018, weil er viele Bemühungen kanalisiert hat und wir durch ein konzentriertes Marketing immer wieder auf die Marke eingezahlt haben. So, und ich glaube, dieser Effekt, dieser Compounding-Effekt als Einzahlung auf die Marke, dass sich das so ansammelt und durch jede Transaktion, die stattfindet, wo uns extrem wichtig ist, dass sowohl Käufer als auch Verkäufer da glücklich rauslaufen und uns weiterempfehlen damit auch, glaube, dass das so ein Effekt ist, der baut sich langsam auf und der führt dazu, dass wir immer weiter wachsen. Ne? Und ich glaube, das war schon ein zentraler Punkt, dieses 2018, wo wir dieses neue Brand damals ins Leben gerufen haben, dass man so einen Flügel aufgespannt hat über die gesamte Mannschaft, über alle Aktivitäten, die stattfinden, und es zusammengeführt hat und es ab dem Moment auf eine zentrale Marke eingezahlt hat und wir auch jetzt eine Marke sind und nicht mehr der Makler sozusagen, ne? Einer von vielen, sondern es ist schon so, dass viele Leute zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen gerne über euch etwas kaufen. Spielt ja eigentlich, wenn man das mal so sieht, gar keine so große Rolle, über wen sie ihr Traumhaus kaufen. Aber sie wissen, dass sie bei uns gut beraten werden und sagen, hey, ich würde gerne über Riedl eine Immobilie kaufen, weil ich weiß, ihr führt mich da sauber durch. Und genauso beim Verkäufer. Und das hat sich zusammengefunden und zusammengespielt. Ich glaube, darüber ist das Wachstum in den letzten 2-3 Jahren dann auch so schlagartig gekommen, dass wir einfach jetzt, ich glaube, in den letzten 3 Jahren, vor 3 Jahren habe ich mal geschaut, waren wir, glaube ich, 40 Leute und oder 50, so, und jetzt sind wir 120. Das hat sich schon extrem entwickelt. Und das war, glaube ich, sicher einer der zentralen Punkte. Mhm.
Vielen Dank. Ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. Also wenn wir jetzt ein paar Jahre da sitzen, ja, dann freue ich mich schon, Markus, was du dann über diesen jetzigen Moment sagen wirst. Ich bin ist ja immer auch so schön, sowas begleiten zu dürfen. Also wir dürfen ja da so nah dabei sein. Und wenn es um Identität geht, ist es ja so mit die wertvollste Arbeit, die man machen kann.
Ja.
Weil Identität steuert unseren Charakter und am Schluss alles.
Ja.
Und darum vielleicht einfach auch von Jim Collins einen Schritt weiter zu gehen, from good to great and beyond. Ja. Nämlich, ich glaube, dass es darum geht, eben diese Identität weiterzuführen und sie wirklich im Mittelpunkt des Wachstums zu haben und sich immer dieser Identität auch gewahr zu sein. An welcher Stelle, glaubst du, wird genau diese Form von Führung oder Leader, du hast vorhin den Begriff Leitfigur in Leader oder Beyond Leader übersetzt. Warum glaubst du, dass es so wichtig wird, in dieser Zeit Menschen zu führen und damit, dass deine größte Aufgabe ist, also in diesem Bereich sozusagen weiterzuwachsen?
Ja, ich glaube, ganz, ganz pragmatisch runtergebracht, ich kann selber keinen Impact mehr auf, sag ich mal, den Umsatz oder den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens tragen. Ob ich jetzt noch 1 oder 2 Objekte im Jahr verkaufe, spielt quasi wirtschaftlich allein schon keine Rolle mehr. Mhm. Sondern für mich ist eigentlich die Aufgabe darin, dieses Modell, was wir haben, die Werte, die Identität in die 120, 130 Mitarbeiter zu bringen und dann vielleicht auch zukünftig in die KI-Agenten zu bringen, dass die so handeln, die Menschen und die KI, wie wir uns das vorstellen, dass so eine Transaktion zu laufen hat. Das heißt, das ist im Grunde eine reine Führungsaufgabe, die wir da haben. Und das mache ja mittlerweile nicht nur noch ich, sondern auch meine beiden Cousins und auch meine Frau und auch unser Vertriebsleiter, die eigentlich nur noch führen, um diese Identität transportabel zu machen. So, und dann sind wir ja auch nie gewachsen, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen jetzt da noch mehr Umsatz machen, dann stecken wir da mal 2 Makler und 2 Assistenzen rein und schauen mal, ob wir dann da auch Umsatz machen. Sondern es war eigentlich immer so, dass irgendjemand gesagt hat, hey, wir haben so viel zu tun, wenn wir das ordentlich machen wollen, brauchen wir hier Unterstützung. Und dann gesagt, na gut, dann stellen wir da natürlich noch jemanden ein und setzen ihn dazu. Ja. So war es immer bedarfsgesteuert eigentlich. Und diesen Bedarf muss man erkennen und da muss man die neuen Mitarbeiter natürlich dann auch wieder mit der Identität identifizieren, richtig einlernen, um sie dann auch in unserer Art und Weise gegenüber den Kunden einsetzen zu können. Mhm.
Merkst du in dir selbst, dass du inspiriert bist von der Vision und Mission und den Werten, sodass es dir Tag für Tag leichter fällt? Ich meine, das ist ja auch also ein ganz schöner Kraftakt. Also man kriegt dich eigentlich kaum ans Telefon. Meine Mitarbeitenden würden sagen, es ist ungefähr so schwer wie den Papst erreichen. Deine Mitarbeiter sagen das übrigens auch.
Ja, das ist nicht gut.
Sie nutzen regelmäßig die Meetings bei uns, um die anderen Fragen auch mit dir zu klären.
Stimmt.
Wie ist es? Das ist ja ein riesen Energieaufwand, den du da leistest und in dieser Zeit des sehr schön, dynamisch, aber es macht ja was. Hilft dir das jeden Tag und spürst du sozusagen von innen heraus deine Inspiration?
Absolut. Also ich glaube, ohne einen klaren Nordstern zu haben, wo ich hinlaufen will, würde mir das nicht gelingen, quasi die anderen auch dahin mitzunehmen. Ne? Man muss schon selber klar haben, wo man hin will, um den anderen zu sagen, hey, da laufen wir hin, kommt ihr alle mit. Für mich ist das eine Reise, die wir als Unternehmen machen und alle kommen mit auf diese Reise, die bei uns anfangen. Und da bin ich um jeden stolz, der bei uns anfängt und mich auf der Reise oder unsere Familie bei der Reise begleitet. Deswegen, das gibt mir Kraft. Aber natürlich zerrt es auch wahnsinnig an meinem Kalender und an meiner Zeit. Und ich glaube, ich bin noch nicht so gut da drin, meine Zeit so zu allokieren, dass sie ganz sauber und wirklich gut allokiert ist. Ich hatte neulich mal so einen Workshop, nachdem ich mir fest vorgenommen habe, alle Termine in meinem Kalender zu löschen und jetzt nur noch die Termine zu machen, die für mich und das Unternehmen wirklich wichtig sind. Und wie das so ist, so kein guter Plan überlebt den Anschlag der Realität. Und ich habe genau keinen Termin gelöscht, weil dann nach näherem Hinschauen gefühlt alle wichtig waren. Und irgendwie will man es dann doch jedem recht machen. Irgendwann kommt man nicht mehr dazu und dann entsteht dieses Problem der schwierigen Erreichbarkeit. Aber es ist am Ende einfach Triage jeden Tag. Was mache ich heute? Was kann ich abgeben? Und dann müssen irgendwie die Sachen, die gerade am wichtigsten sind halt und am dringendsten sind, als erstes gemacht werden und die anderen Sachen später.
Wir kommen langsam zum Abschluss, aber mir ist wichtig, noch einmal so die Anfangsfrage zu stellen. Nämlich, wenn du heute noch einmal bei Null beginnen würdest, will man zwar nicht,
ja.
Gibt es was du genauso machen würdest und was würdest du anders machen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was ich genauso machen würde, wäre das Thema Identität, Werte, Vision, Mission. Also das wieder aufzusetzen, würde ich genauso machen. Ich glaube, wenn man heute eine Firma neu gründen würde, würde man sie ganz grundsätzlich anders angehen. Also man würde da sehr viel KI-first an die Sache rangehen und würde es anders aufbauen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das schon ganz gut gelaufen, so wie es gelaufen ist. Und ich bin auch sehr happy mit dem Setup, wie wir es momentan haben und über die Marktposition und über die Entwicklung. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas ganz grob anders machen würde, sonst bin ich glücklicherweise in der Position, dass ich sagen könnte, dann machen wir es ab morgen jetzt bitte ganz anders. Aber ich glaube, dass das Team, was wir haben, das für die Mitarbeiter, also die Mitarbeitenden, die dann sich für die Kunden einsetzen, das ist so fantastisch. Da weiß ich nicht, was ich jetzt grob anders machen würde.
Also schön. Das ist, man könnte ja auch sagen, bei euch ist nicht from good to great, es ist from good to meaningful.
Ja. Ja.
Weil du hast vorhin so schön über den Sinn gesprochen. Und dass es eigentlich so wichtig ist, meaningful würde ja auch bedeuten, Beziehungen zu führen, die bedeutungsvoll sind, die eine Tiefe haben, die eine echte Wertschätzung am Gegenüber haben.
Ja.
Und ich erlebe das auch so, dass dir einfach sehr, sehr viele Dinge sehr wichtig sind. Also ist dir eigentlich nichts unwichtig.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja eine ganz wunderschöne Haltung. Es gibt also nichts, was an der Stelle eben keine Bedeutung für dich hat.
Nee, es muss, also das ist schon mein Anspruch. Und deswegen dauern manche Sachen vielleicht auch ein bisschen länger. Aber ich habe schon den Wunsch, dass die Sachen, wenn sie von uns kommen, dass sie hochwertig sind, dass sie wertvoll sind, dass sie... Ja, perfekt ist vielleicht zu viel, aber so weit getrieben sind, dass die jemand anders in die Hand kriegt oder sieht und sagt, wow, da hat sich jemand Gedanken gemacht, der hat da wirklich Energie reingesteckt, das schön zu machen. Das fängt bei unseren Exposés an, die wir für die Objekte machen, das geht über die Website weiter, das geht über die Visitenkarte, das geht über den Empfang der Kunden, das geht über die Bewirtung der Kunden. Wir betreiben mittlerweile gefühlt 6 Cafés eigentlich, über einen guten Cappuccino. Also es ist die Experience, die der Kunde auch während der gesamten Transaktion hat. Und das sind jeder Touchpoint. Und es geht eben nicht nur über die Kunden, sondern auch über die Mitarbeiter. Ne? Auch die Mitarbeiter sollen irgendwie einen guten Kaffee bei uns kriegen und sollen einen schönen Arbeitsplatz haben, wo sie sich wohlfühlen. Am Ende sind wir irgendwie alle Menschen und es muss für alle ja wertvoll sein. Ja? Deswegen steht es da in der Mitte des Wertekanons.
Wunderschön. Jetzt gehen wir natürlich nochmal auf den Anfang zurück. Nämlich, da habe ich erzählt, dass diesen Mythos, der ja existiert und sich seit Jahrhunderten hält, vielleicht noch ein paar Zahlen dazu, nämlich 30% der Familienunternehmen gehen in die zweite Generation. Davon gehen übrigens wiederum nur 10-15% in die dritte
Generation und weniger von denen, weniger als 5% in die vierte. So, also kleiner Ausblick.
Die Chancen sind schlecht, aber die ersten 30
also
haben wir geschafft.
Die ersten 30 sind geschafft, ja. Und es sieht ja nicht so aus, wie wenn du verwalten würdest. Das lässt uns ja hoffen. Wenn wir eins weiterschauen und sagen, deine Kinder eines Tages haben sie vielleicht gerade irgendwie in der App studiert oder sie haben gar nicht mehr studiert. Sie haben sich sozusagen gefragt, was sie am liebsten machen wollen und folgen sozusagen ihrem inneren Ruf. Und sie stehen da und was würdest du deinen Kindern mitgeben, was sie auf jeden Fall bewahren sollen, weiterführen sollen? Wäre es eine Strategie? Markus Riedels Strategie? Oder was würdest du ihnen auf jeden Fall mitgeben wollen?
Na, ich glaub,
du hast zwei Töchter, ne?
Zwei Töchter, genau, Emilia und Ella. Also dieses Thema Familienunternehmen ist total spannend, wenn wir die Sekunde noch haben. Ich bin seit einem Jahr in einer Gruppe, die nennt sich YPO, Young President Organization, und lerne darüber sehr viele Unternehmer kennen. Das sind so, sagen wir, die großen mittelständischen oder auch wirklich großen Unternehmen in Deutschland, wo die jungen Führungskräfte zusammengeführt werden. Das ist alles so zwischen 35 und 45. Und lerne davon ganz viel über den Unterschied zwischen Familienunternehmen und fremdgeführten Unternehmen, nennen die dann Hired Guns, also CEOs, die quasi fremd eingesetzt werden. Und das ist wahnsinnig interessant, was für Geschichten man da erlebt und die Dynamik, die dahinter steht. Und ich kann nur eins sagen, und das zieht sich durch, dieses Familienunternehmen zu übernehmen. Ich verstehe, woher der Mythos kommt. Weil es gibt dir schon, und das habe ich auch so empfunden, natürlich ein großes Privileg. Du startest leichter, ne? Du musst nicht mehr dieses Bootstrapping, dieses wir starten von null und wir erwirtschaften uns jeden Tisch und jeden Stuhl. Du startest leichter, aber du kriegst natürlich diese Bürde auch mitgegeben, zu sagen, die Eltern haben was aufgebaut, jetzt will man es nicht kaputt machen. Und das müssen die Eltern einem gar nicht sagen. Das ist für jeden Familienunternehmer, den ich kennengelernt habe, der in der zweiten Generation ist oder in der dritten und vierten, das wird übergeben. So, diese Last kommt mit. Und jetzt kannst du, glaube ich, auf zwei Weisen damit umgehen. Entweder du sagst, ich will bloß nichts kaputt machen. Und das kam übrigens bei meiner Persönlichkeitsanalyse raus, dass ich sehr sicherheitsbedürftig bin und deswegen Veränderungen auch verhältnismäßig langsam erst Entscheidungen treffe, um größere Veränderungen vorzunehmen. Ich will gar nicht wissen, wie es bei uns wäre, wenn ich das nicht hätte. Ich glaube, die meisten ist es so schon zu schnell. Aber ich habe ein großes Sicherheitsbedürfnis und das kommt sicher daher, dass man sagt, man kriegt von den Eltern was Wertvolles übergeben, ein laufendes Unternehmen, und man will es nicht kaputt machen. Sondern jetzt kannst du damit entweder sagen, dann bewahre ich das so, wie es ist. Und das ist, glaube ich, die zweite Generation bewahrt es. Oder man sagt, man macht es zu seinem eigenen und macht dann etwas Neues draus. Und das ist meine Entscheidung gewesen. Das hat aber bestimmt auch 10 Jahre gedauert, bis man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, hey, es ist jetzt meins und ich kann es gestalten, wie ich möchte. Und dieses Grad der Freiheit muss man haben als Unternehmer. Weil wenn du nur verwaltest, dann verwaltest du es vielleicht noch über die Zeit von deiner Generation. Aber in der nächsten Generation hast du ein Unternehmen, was 2 Generationen alt ist eigentlich. Du hast es zwar über die Zeit gerettet, aber du konntest die Veränderungen nicht mitnehmen. Und ich komme wieder auf das Thema KI. Das ist in der aktuellen Zeit nicht möglich. Wenn wir so weitermachen oder vor 5 Jahren so weitergemacht hätten, wie immer davor, hätten wir keine Chance gehabt, die Skalierung schon jetzt hinzubringen. Und den nächsten Schritt kriegen wir dann auch nicht hin. So, das heißt, man muss als Unternehmer die Freiheit haben, Änderungen vorzunehmen, so wie man es in dem Moment für richtig hält. Und diese Entscheidungen sind immer unter Unsicherheit. Man weiß nie, ist sie richtig oder ist sie nicht richtig. Ich hoffe, sie ist zu 51% richtig. Aber diese Bürde nimmt jedes Familienunternehmen oder jeder Familienunternehmer mit. Deswegen wäre es, und das haben meine Eltern interessanterweise auch so gemacht, die haben nie gesagt, komm doch ins Familienunternehmen, lern Immobilien, dann kannst du auch bei uns arbeiten. Das Gleiche würde ich niemals mit meinen Töchtern machen. Die sollen bitte machen und studieren und lernen, was sie wollen. Und wenn dann irgendjemand von sich aus sagt, hey, ich hätte Interesse an dem Thema, ich will gerne dazukommen, dann wird man sie natürlich dazu einladen. Und das ist eine tolle Geschichte, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, mit meinen Eltern zusammen weiterzuarbeiten. Aber man darf, oder das ist meine Meinung, ich würde niemals versuchen, meine Kinder dazu zu überreden oder zu zwingen gar oder auch nur zu suggerieren, es wäre mein Wunsch, dass sie bei uns in einem Unternehmen arbeiten. Mhm. Das muss von alleine von ihnen rauskommen. Und dann müssen sie auch danach damit machen, was sie wollen. Und nochmal auf die Frage zurück, was gibt man ihnen dafür mit? Und ich glaube, das fängt halt wirklich schon bei der Kindererziehung an. Das sind die Werte, die man ihnen vermittelt, die Haltung, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Mhm. Und ich glaube, das ist zu spät, das zu machen, wenn die dann mit 20 oder 25 ins Unternehmen kommen. Die Vorbereitung quasi fängt früher an.
Das glaube ich auch. Man sagt ja nicht umsonst, Erziehung wird überbewertet, sie machen eh alles nach. Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Vielleicht ganz kurz noch ein Ausblick. Ihr habt ja nicht nur eure Identität nochmal geschärft und weiterentwickelt und sie aktiviert und mit euren Mitarbeitern geteilt und euer Leistungsversprechen sozusagen nochmal angereichert und ausgedehnt, eure Qualität nachgeschärft, sondern was passiert noch in den nächsten Wochen und was würde keiner glauben, weil es ist jetzt schon so gut?
Ja, ich glaube, wir haben natürlich auf der einen Seite diese Corporate Identity neu erfunden oder, sag ich mal, weiterentwickelt. Dazu gehört aber natürlich auch immer ein Corporate Design. So. Und das ist natürlich die Art, die Form, in der das Ganze dann wirksam und auch für die Menschen schnell erkennbar wird. Das neue Riedel-Magazin wird jetzt am Donnerstag rauskommen. Ich glaube, die Leute, die das in die Hand bekommen, werden die Veränderung deutlich sehen und spüren, dass wir da einfach nochmal einen Schritt weiter gegangen sind. Auch in der, was die Gestaltung angeht, die neue Website werden wir Anfang September, schätze ich, live schalten, wo es viele Features geben wird, die es bisher nicht gab. Es wird eine KI-Suche geben. Man kann seine Suchprofile dort intelligent hinterlegen. Und ich glaube, man kann zum Beispiel für so Kollektionen sich suchen, welche Villen mit Pool haben wir gerade im Angebot oder welche tollen Stadtwohnungen haben wir gerade im Angebot. Das geht momentan nicht. Und da wird sehr viel auch mit KI unterstützt funktionieren im Hintergrund. Ich glaube, es hilft uns an vielen Stellen. Und ich denke, dieser neue Sprung in die neue Markenwelt macht's einfach nochmal sichtbar, wie wir uns verändert haben. Wir werden das neue Zeichen einführen, den Rahmen der Integrität, die Brand Shape, die auch ein abstraktes R sein könnte oder ein Grundriss. Also man kann da ganz viel reindeuten. Und ich glaube, das wird uns neben dem, dass es uns auch digital leichter fällt, darin oder damit zu kommunizieren, wird es den Menschen unsere Identität leichter verständlich machen. Und darauf freue ich mich.
Super. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank für dein Vertrauen, die schönen Insights und alles Gute auf dem Weg zum einzigen Intermediär am Markt.
Danke, Peter. Hat Spaß
gemacht. Sehr, sehr gerne. Danke. So, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich bin total beeindruckt, wie sehr du nach 1,5 Stunden immer noch sprühst, lieber Markus. Ich finde gerade das Thema Führung, Management und Verantwortung ein sehr, sehr spannendes Thema. Was ich sehr schön fand, ist, dass ein roter Faden dich begleitet durch den ganzen Weg und das sind die Werte. Du hast gerade nochmal darauf hingewiesen, dass eigentlich schon in der Familie Werte eine große Rolle spielen und dann eben auch die Frage sozusagen, was wir der nächsten Generation geben, bei der maximalen Selbstbestimmung und Freiheit ihrer Zukunft zu wählen, dass die Werte die Grundlage bleiben für eine großartige Zukunft. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.